Heute ist Montag, der 9. März. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, die Wall Street startet schwach in die Woche, notiert aber deutlich über den vorbörslichen Tiefs. Der S&P rutschte zeitweise auf unter 6.600 Punkte. Öl explodierte zeitweise um 30% auf fast $120, kühlt aber auch ab. Wir notieren um die $100 Marke für WTI. Öl. Ja, letzte Woche ging es schon um 36% bergauf. Das ist trotzdem damit der größte Wochenanstieg seit Einführung der WTI-Kontrakte im Jahr 1983. Der Energiepreisschock belastet vor allen Dingen die Fluggesellschaften, Industrie und Rohstoffwerte und schürt neue Inflations- und Rezessionssorgen. Die Lage an der Wall Street bleibt damit ausgesprochen volatil. Auslöser der Turbulenzen sind zunehmende Angebotsrisiken im Ölmarkt. Mehrere OPEC-Staaten, darunter Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate, drosseln ihre Produktion. So, ja, schönen guten Morgen, auch wenn es deutlich bergab geht, immerhin aber deutlich über den vorbörslichen Tiefs. Der S&P 500 war letzte Nacht zeitweise bei 6.585 Punkten, der Dow Jones zeitweise über 1.000 Punkte auf der Verliererseite. Und so gesehen starten wir erstaunlich erholt in den Handelstag. Wir sehen übrigens eine ähnliche Entwicklung beim Ölpreis. WTI Öl war vorbörslich mehr als 30% im Plus, in der Spitze bei fast $120. Jetzt aktuell, kurz vor Opening der Wall Street, sind wir etwa bei $101. Das ist immer noch etwa 10% über den Kursen vom vergangenen Freitag. Aber wir sehen hier, dass die Dynamik zumindest mal in den letzten Stunden nachgelassen hat. Letzte Woche legte WTI Öl bereits 36% zu. Das ist der größte Wocheneinstieg seit Einführung der WTI-Kontrakte im Jahr 1983. Wir sehen, und wundert euch nicht, wir haben in den USA am Sonntag die Uhren bereits umgestellt. Wir werden bis Ende März nur 5 Stunden Zeitunterschied haben, nicht 6 Stunden wie sonst. Das heißt, die Opening Bell und auch die Closing Bell werden dementsprechend zu einer früheren Stunde ausgestrahlt als sonst üblich. Wir sehen, dass sich die Nachrichtenlage, die negative Nachrichtenlage ansonsten überschlägt. Morgan Stanley betont, dass wenn die Produktion einmal aufgrund der überhöhten Lagerbestände in Nahost stillgelegt wird, dass man sich das nicht vorstellen müsse wie einen Lichtschalter, also mal einfach ein- und ausgeschaltet. Damit sei ein Prozess verbunden, der durchaus das Ganze auch bremsen könnte. Wir haben heute Morgen auch die Danske Bank, die warnt, dass der Krieg in Nahost deutlich größere wirtschaftliche Folgen haben wird, als bislang eingepreist ist. Ich meine, selbst Jim Cramer bei CNBC sitzt heute Morgen da und sagt, dieser Bounce von den Tiefs über Nacht, der sei gar nicht gerechtfertigt. Man sei hier immer noch zu optimistisch. Ja, die Analysten bei der Danske Bank warnen vor erheblichen Ansteckungsrisiken für die globale Wirtschaft, da nicht nur der Öl- und die Gaslieferung durch die Straße von Hormuz gestört werden. Es geht letztendlich gesehen auch um LNG, auch um Düngemittel. Wir sehen, dass rund 1/4 des weltweiten Seehandels mit Öl sowie ein erheblicher Teil der globalen LNG-Exporte durch diese Route laufen. Und man muss sagen, dass die Trump-Administration Versicherungen anbietet von $20 Milliarden für die Durchquerung der Straße von Hormuz mit Schutz durch die Navy. Und hier, und ich finde den Hinweis ganz spannend, betont die Danske Bank, die US-Regierung betont zwar, dass sie eine sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormuz gewährleisten wollen, aber wie das gelingen soll, das bleibt unklar. Schon im Roten Meer, und ich finde, das ist ein ganz passender Hinweis, schon im Roten Meer gelang es den Vereinigten Staaten nicht, die Lage dauerhaft zu stabilisieren, obwohl dort nur in Anführungsstrichen die jemenitischen Houthi-Milizen und nicht Iran selber die Gegner waren. Erst ein Waffenstillstand mit den Houthis im Mai letzten Jahres, und der Waffenstillstand ist übrigens mittlerweile gescheitert, hat temporär dafür gesorgt, dass in dieser Region Ruhe eingekehrt ist. Jetzt sehen wir, dass viele Frachter statt den Suezkanal den weitaus längeren Umweg nehmen, nämlich über das Kap der guten Hoffnung. Also sehr viel Skepsis, was die Lage in Nahost betrifft. Man betont, dass der Inflationsdruck insbesondere in Europa zunehmen dürfte. Gleichzeitig betont man, dass die Notenbanken wenig Möglichkeiten haben, hier durch Zinssenkungen dagegen zu lenken, weil es sich in erster Linie um einen Angebotsschock handelt. Und die Inflation wird dadurch, abgesehen davon, kurzfristig hochgetrieben. Ja, JP Morgan stuft heute Morgen den Bergbau und die Metallunternehmen ab. Grund auch hier der wirtschaftliche Effekt des Kriegs im Nahen Osten. Laut der Bank birgt der Konflikt ähnliche Risiken wie der russische Angriff auf die Ukraine im Frühjahr 2022. Damals führten steigende Energiepreise zu schwächeren globalen Wachstumsraten, einer dennoch strafferen Geldpolitik und einem Kursrückgang bei diesen Aktien, bei europäischen Metall- und Bergbauwerten um rund 40%. Abgesehen davon sieht man, dass die Lagerbestände bereits seit geraumer Zeit steigen. Ein Zeichen, dass die Nachfrage im Industriesektor insgesamt an Dynamik verliert. So, jetzt nehmen wir mal einen Schritt zurück von all den negativen Nachrichten. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die Volatilität an. Hier seht ihr mal die Volatilität des Ölpreises. Hier erreichen wir jetzt ähnlich hohe Niveaus wie zum Zenit der Covid-Pandemie, sind also sehr extreme Niveaus. Und das Wall Street Journal hat mal Vergleiche angestellt mit der Invasion der Ukraine im Jahr 2022. Und die Ähnlichkeiten zum aktuellen Umfeld, was die Preisentwicklung betrifft, sind sehr hoch. Hier seht ihr mal die prozentuale Entwicklung der WTI-Ölpreise im Jahr 2022 im Vergleich zum aktuellen Umfeld. Das war per Freitag letzter Woche. Damals zogen die Preise von 90 auf 120 Dollar an. Na, auch wenn wir, über Nacht waren wir ja schon nahezu bei 120 Dollar. Der prozentuale Anstieg ist etwa auf dem damaligen Niveau. Also die Parallelen sind hier recht auffällig. Gleichzeitig sehen wir übrigens auch beim MSCI World ex USA sehr starke Parallelen zu damals. Damals ging es bei dem MSCI ex USA erstmal um knapp 7% runter seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine damals. Und auch da sehen wir aktuell sehr stark und ähnliche Parallelen. Wie gesagt, seit Freitagnacht hat sich die Lage natürlich nochmal verschärft mit stärkeren Kursrückgängen in Asien und der Tatsache, dass das Ausmaß dessen, was wir jetzt erleben und die Risiken, die Ansteckungsrisiken, gerade auch in Nahost, umfangreicher sind, wage ich mal zu behaupten, als im Umfeld der Russland-Problematik. Erschweren kommt auch hinzu, dass das Wirtschaftsumfeld insgesamt in den USA ein anderes ist als damals. Und ich möchte hier nochmal einen Blick zurückwerfen. Das ist heute auch großes Thema in meinem Wall Street Memo für alle Abonnenten von 360 Wall Street. Aber man muss sich immer wieder darüber im Klaren sein, dass die Verwerfungen an der Wall Street schon vor dem Iran-Krieg sehr ausgeprägt waren. Hier seht ihr mal seit Jahresauftakt die Veränderung des S&P 500, also der Return im Vergleich zur Volatilität innerhalb des Index. Und ihr seht, wie stark es rumort unter der Indexebene schon seit Jahresauftakt. Die Spanne zwischen Gewinnern und Verlierern war ausgesprochen stark und immer wieder wurde gewarnt, zuletzt auch von Apollo Global am Mittwoch letzter Woche, dass diese große Dispersion, die wir sehen, die große Spanne zwischen den einen Aktien, die nach oben donnern und anderen, die in sich zusammenbrechen, dass das insgesamt kein gutes Signal für den Markt sei und das Risiko von erhöhter Volatilität damit einhergehend steigt. Und das sehen wir wir letztendlich gesehen auch. So, jetzt überschlagen sich natürlich die negativen Schlagzeilen. Wir haben Ed Yardeni, der Gründer von Yardeni Research. Vor vielen, vielen Jahren war er mal Chefvolkswirt der Deutschen Bank hier in den Vereinigten Staaten. Er mahnt nun, dass das Risiko einer Rezession in den Vereinigten Staaten steigt in diesem Jahr. Wir sind bei etwa 35% Risiko einer Rezession und vor allen Dingen, wenn die Wall Street zu dem Ergebnis kommt, dass wir eine Stagflation im Stil der 1970er Jahre sehen, unter diesem Szenario sei ein Bärenmarkt an der Wall Street also nicht auszuschließen. Wir sehen, dass schon letzte Woche von der Notenbank von Atlanta der GDP Now Indikator die Wirtschaftserwartungen sinken bereits wie ein Stein und werden jetzt durch die weiter steigenden Ölpreise vermutlich auch noch weiter nach unten revidiert. Hier seht ihr mal die aktuellen Schätzungen hier in grün dargestellt. Das sind die jüngsten Revidierungen real. Erwartet man für das erste Quartal annualisiert jetzt knapp 2,1% Wirtschaftswachstum. Das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Vermutlich werden diese Erwartungen eher nach unten revidiert, während wir gleichzeitig, und das seht ihr in dieser Grafik hier, steigende Inflationserwartungen sehen auf Sicht der nächsten 12 Monate. Die Inflation dürfte im Vorjahresvergleich von 2,4% im Januar auf knapp unter 3% steigen. Das ist übrigens ähnliches Fazit, das nicht nur Barclays zieht hier in diesem Chart, sondern Goldman Sachs hatte auch letzte Woche schon betont, dass 2,9% Gesamtrate bei den Verbraucherpreisen bis Mai sehr wahrscheinlich seien. Wie dem auch sei, und das ist der untere Teil dieser Grafik, soll es sich hier um ein temporäres Ereignis handeln. Kommt uns doch ziemlich bekannt vor, oder? Und auf Sicht von einem Jahr oder was, wo wir in einem Jahr stehen, oder auf Sicht der nächsten 3 bis 5 Jahre ziehen wir zwar an, aber nicht merklich. Das heißt, man glaubt, dass auch wenn wir auf 2,9% Inflation steigen könnten, dass zu guter Letzt die Inflation wieder zurückläuft. Also das Beruferaten hier geht weiter. Wir haben diese Woche die Verbraucherpreise an der Wall Street, die natürlich sehr viel Beachtung finden werden, wobei darin der Effekt des Iran-Kriegs noch nicht mit beinhaltet ist. So, jetzt schauen wir uns mal den breiten Aktienmarkt an. Die Frage, wann könnte denn oder wo könnte hier möglicherweise ein Boden drin sein? Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie es im Iran und in Nahost insgesamt weitergehen wird. Ich halte das für insgesamt noch für relatives Spekulieren. Aber die Bank of America hat mal zusammengefasst, was man normalerweise sehen müsste, wenn wir einen Aktienmarkt haben, der durch einen externen Schock runtergezogen wird. Und die Bank of America dröselt das auf in 3 Segmente. Man betont, zum einen müssen die überverkauften Sektoren anfangen, wieder einen Boden zu bilden und sich zu erholen. Ich darf darauf hinweisen, dass Bitcoin zum Beispiel sich in diesem Umfeld nach wie vor sehr gut schlägt. Und wir haben teilweise die Softwareaktien auch wieder merklich auf der Gewinnerseite. Gleichzeitig, so die Bank of America, müssten die Überflieger, die besonders gut gelaufen sind, Gewinnmitnahmen sehen. Dazu gehört Gold. Gold ist heute schwächer. Dazu gehören insbesondere die Halbleiteraktien. Ich darf daran erinnern, dass die Memory-Werte letzte Woche sehr stark unter Druck standen. Die Aktien der Industriemetalle, der Schwellenländer und auch der europäischen Aktien und insbesondere der Banken dort müssten anfangen zurückzulaufen. So, jetzt habe ich kein Sammelsurium an Charts dafür, aber schaut euch diese Charts mal an. Hier seht ihr einmal das IGV, das ist ein ETF für den Softwaresektor, und der SOXX, ein Index für Halbleiterwerte. Und da seht ihr genau das. Die Überflieger laufen stärker zurück. Die Underperformer, die ungeliebt sind, fangen an anzuziehen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass das erste Mal seit langer Zeit, und das ist eine Grafik von Bespoke Investment, dass es jetzt im S&P 500 erstmals seit langer Zeit mehr überverkaufte Aktien gibt als über kaufte Aktien. Das heißt, auch hier sehen wir das letztendlich. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Komponente, die letztendlich gesehen noch fehlt. Wir könnten jetzt so langsam in diesen Bereich mit reinlaufen. Final müsste man sehen, dass die klassischen Häfen der Sicherheit anfangen zu verlieren. Wir bräuchten in erster Linie eine Stabilisierung des Ölpreises als Entwarnungssignal. Nun, der Ölpreis war bei fast 120, ist jetzt bei knapp 101 Dollar. Gleichzeitig müsste der US-Dollar, der als sichere Währungen gilt, naja, der Dollar war so schwach in diesem Jahr, anfangen auch wieder weiter an Dynamik zu verlieren. Der typische finale Washout müsse den S&P noch bis auf 6.600 drücken. Weil, wenn man das als finalen Washout bezeichnen kann, wir waren über Nacht bei 6.585 Punkten. Wobei ich sagen muss, bei uns an der Wall Street fühlt sich das für mich noch nicht wirklich nach Panik an. Aber wie gesagt, aus Sicht von der Bank of America wären das Signale, dass wir letztendlich gesehen eine Stabilisierung bekommen könnten. So, jetzt will ich nochmal auf das Jetzt und Heute eingehen und auf die vielen Nachrichten, die wir in der Zwischenzeit bekommen haben, die an der Wall Street mit im Fokus stehen. Wir haben, und ich fange direkt mal mit den ganzen Iran-Meldungen an, beziehungsweise lasst mich einmal vorab nochmal betonen, wir haben die neuen Indexveränderungen für den S&P bekommen. Am 23. März werden Coherent, Lumentum, EchoStar und Vertiv im S&P aufgenommen. Dafür fallen Lamb Weston, Molina, Match und Paycom aus dem Index raus. So, und jetzt kommen wir direkt mal zu den Iran-Meldungen. Die Tatsache, dass Mojtaba Khamenei als Supreme Leader etabliert wurde, zeigt einmal mehr, dass die Hardliner in Iran immer noch am Lenkrad sind und dass das Regime trotz der Dominanz der Vereinigten Staaten und Israels die Lage immer noch sehr fest im Griff hat. Das ist das Fazit der New York Times und auch der Financial Times. Wir haben einen Bericht bei Axios, dass die irakischen Kurden bisher nicht bereit sind, in den Krieg zu ziehen gegen den Iran. Gleichzeitig sieht man, dass die iranischen Milizen im Irak sich ebenfalls zurückhalten. Das liegt unter anderem daran, dass die Kurden dem Vorgehen der Vereinigten Staaten anscheinend nicht trauen. Ja, wen wundert. So, gleichzeitig hatten wir jetzt am Sonntag ein Interview und ich meine, da wird's halt wirklich schwierig. Wir haben hier einen Krieg losgetreten durch die Israelis und durch den USA und ohne Genehmigung des amerikanischen Kongresses, der wurde erst im Nachhinein informiert und ohne im Prinzip mit den United Nations sich abzustimmen. Hegseth, unser Kriegsminister, ich meine, ich muss sagen, diese absurden Kriegsvideos, die hier veröffentlicht wurden, wirklich unfassbar, zeigen, dass letztendlich zeigen, dass, ja, also Hegseth betont, lange Rede, kurzer Sinn, in CBS News 60 Minutes am Sonntag, dass die Kampagne, dass die Einsätze eher in den nächsten Tagen und Wochen weiter zunehmen dürften. Und die New York Times, NBC News, Semaphore und Axios berichten, dass Donald Trump ernsthaftes Interesse daran gezeigt hat, Bodentruppen im Iran zu lancieren. Gleichzeitig, so die New York Times, hat man amerikanischen Mitarbeitern in der Botschaft in Saudi-Arabien informiert, dass sie das Land verlassen sollen. Und in Kürze soll angeblich der Kongress über die Freigabe von 50 Milliarden Dollar zusätzlicher Finanzmittel für den Krieg im Iran abstimmen. Das ist erstmal nur eine Spekulation. Und das macht die Situation auch nicht gerade leicht, denn viele hoffen hier immer noch, dass Donald Trump zu guter Letzt einlenken wird. Wir haben hier auch Schlagzeilen, dass insbesondere die Vorfälle, die Angriffe auf die Ölanlagen des Iran mit den Vereinigten Staaten nicht abgestimmt war und dass dies von Israel umgesetzt worden sei und dass das Weiße Haus über diesen Vorgang erbost sei. Ne, was dran ist oder nicht, bleibt dahingestellt. Die Frage bleibt, wie sich die Lage hier weiter zuspitzen wird oder eben auch nicht, dass der Iran die Regionen im Umfeld mit angreift, die Infrastruktur, um am meisten Schmerz zu verursachen für die Weltwirtschaft und letztendlich gesehen auch für die Vereinigten Staaten, ist in der Lage, in der sie sich befinden, nicht wirklich überraschend. Die Hoffnung ist natürlich immer noch, dass Donald Trump zu guter Letzt zurückrudern wird, aber die Aussagen sind so widersprüchlich, sehr schwer daraus schlau zu werden. Und man muss auch sagen, ich sage das mal etwas zynisch, die Tatsache, dass die Konjunktur nun an Dynamik verliert und die Inflation anzieht, liefert für Donald Trump natürlich die perfekte Ausrede, eine Konjunktur, die ohnehin schon an Dynamik verloren hat, im Vorfeld des Iran-Kriegs und eine Inflation, die Zeichen von einer zunehmenden Hitze gezeigt hat, das kann man jetzt elegant letztendlich gesehen dem Iran in die Schuhe schieben und das vor den Midterm-Elections. Wobei ich hoffe, dass die Midterms tatsächlich auch stattfinden. Ja, es ist leider nicht zum Lachen. Ja, so, dann kommen wir nochmal zu China. Das Treffen mit China ist sehr wahrscheinlich. Und die Financial Times betont, dass China signalisiert, man erwarte, dass dieser Besuch also stattfindet, trotz des Kriegs mit dem Iran. Reuters betont allerdings, dass mit großen Durchbrüchen bei dem Treffen in China letztendlich nicht zu rechnen sei. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Einzelmeldungen. Wir haben heute Abend die Quartalzahlen von Hewlett-Packard Enterprises, die werden mit im Fokus stehen. Und um 16 Uhr eurer Zeit meldet die Notenbank von New York das Verbrauchervertrauen für den Februar. Da ist, wie gesagt, das Thema Iran noch nicht mit involviert, wird hier aber auch eine entscheidende Rolle im Tagesverlauf mitspielen. So, bei den Einzelwerten, Boeing war am Freitag schon auf der Gewinnerseite. Hier hatte Bloomberg berichtet, dass China einen Großauftrag von bis zu 500 737 Max-Flugzeuge platzieren könnte mit dem Treffen zwischen Xi und Trump im April. Wir haben abgesehen davon Meldungen, dass bei OpenAI der Robotics-Chef und der Verantwortliche für Verbraucher-Hardware das Unternehmen verlassen hat, als Protest für die Tatsache, dass OpenAI nun einen Vertrag mit dem Pentagon abgeschlossen hat. Anthropic hatte das abgelehnt. Wir hatten letzte Woche Freitag die Meldungen bei Bloomberg und der Financial Times, dass Oracle und OpenAI die Pläne eines Ausbau eines Stargate Data Centers in Texas auf Eis gelegt hat. Das wurde dann mehr oder weniger dementiert. Könnte aber erneut den AI-Trade mit untergraben und die Zahlen von Oracle in dieser Woche werden natürlich extrem wichtig sein. Wir hatten die Aktien von Softbank in Japan deutlich schwächer, einen Kursverlust von über 10%. Wir sehen gleichzeitig, dass die Kreditausfallversicherungen hier anziehen. Ja, ansonsten vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf die Woche. Am Mittwoch die Verbraucherpreise für den Februar, die sehr wichtig sein werden. Die JOLTS, die Anzahl der unbesetzten Jobs, dann für den Januar am Freitag. Die PCE-Inflation wird auch am Freitag gemeldet. Wir haben übrigens essentiell gesehen, seit Amtsantritt von Donald Trump kaum Jobwachstum. In den letzten 4 Monaten gar kein Jobwachstum mehr im Schnitt. Im ersten Jahr von Donald Trump nur 16.000 geschaffene Stellen im Monat. Auch das ist natürlich eine herbe Enttäuschung, vor allen Dingen verglichen zu all den Versprechungen, die Donald Trump im Vorfeld getätigt hat. So, wir haben Hewlett-Packard Enterprise heute Abend. Wir haben Kohl's morgen früh bei den Zahlen. Oracle Dienstag nach dem Closing. Wir haben ansonsten noch Adobe und Lennar und Ulta Beauty am Donnerstagabend. Das wird natürlich mit im Fokus stehen, wobei das Thema Iran und Nahost ganz klar die Schlagzeilen dominiert. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch trotzdem halbwegs guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.